Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt, deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's dann auch los mit dem heutigen Fall. Immer wieder berichte ich euch hier bei Insolito von Menschen, die verschwinden. Sie gehen eines Tages aus dem Haus, zur Arbeit, besuchen Freunde oder machen Erledigungen und tauchen nie wieder auf. Nicht nur können die meisten dieser Fälle irgendwann geklärt werden, auch gibt es in der Regel zahlreiche Spuren, die den Ermittlern zumindest Ansätze für ihre Untersuchungen liefern können. Doch wie ist es bei Fällen wie dem, den ich euch heute vorstelle? In dem eine Person morgens das Haus verlässt und inmitten einer Großstadt mit einem Mal wie vom Erdboden verschluckt ist. Es ist der 10. August 2000, als Inka Köntges sich gegen 8 Uhr morgens von ihrem Ehemann verabschiedet. Inka arbeitet an der Medizinischen Hochschule Hannover und macht sich an diesem Morgen auf den Weg zu ihrem Job. Das Wetter ist gut und sommerlich. Sie nimmt das Fahrrad. Inka fährt nicht den schnellsten Weg, sondern entscheidet sich für den vermeintlich schönsten. Doch inmitten des Stadtwaldes von Hannover wird sich ihre Spur verlieren. Und Inka Köntges wird bis zum heutigen Tage nicht mehr auftauchen. Vor ihrem Verschwinden ist Inka zuletzt 3 Wochen krankgeschrieben. Inka ist damals erschöpft und ausgebrannt. Doch das ist nicht verwunderlich. Die 29-Jährige hat zweifelsohne einen arbeitsreichen Alltag. Nicht nur arbeitet sie halbtags an der Medizinischen Hochschule, die junge Biologin schreibt parallel auch an ihrer Doktorarbeit. Erst vor 6 Wochen hatte sie zudem ihren Mann geheiratet, mit dem sie im Stadtteil Hannover-List lebt. Von ihrer Wohnung in der Bronsartstraße aus hätte sie die Medizinische Hochschule mit dem Rad in etwa einer halben Stunde erreichen können. Doch Inka wird an diesem Tag nie zur Arbeit erscheinen und auch später nicht nach Hause kommen. Erst 2 Tage vor ihrem Verschwinden, am 8. August, hatte sie mit ihrem Professor, der ihre Doktorarbeit betreute, über ihre Arbeitsbelastung gesprochen und mit ihm ausgemacht, dass sie etwas weniger arbeiten könnte. In den vergangenen Wochen hatte sich einiges in Inka Köntges Leben verändert. Sie war frisch verheiratet und gerade mit ihrem Ehemann zusammengezogen. Ursprünglich kommt Inka aus Hamburg. Sie und ihre Zwillingsschwester werden 1971 geboren. 1990 macht sie in Hamburg ihr Abitur und beginnt dort auch ein Studium der Islamwissenschaften, welches sie jedoch 2 Jahre später abbricht. 1992 zieht sie dann nach Oldenburg um, wo sie ihr Biologiestudium aufnimmt und abschließt. Innerhalb der Stadt zieht sie mehrmals um. Ein paar Jahre später, 1999, folgt sie ihrem zukünftigen Mann, den sie Mitte der 90er Jahre bei einem Tanzkurs kennengelernt hatte, nach Hannover. Herr Köntges hat Physik studiert und begeistert sich ebenso für die Natur und den Umweltschutz wie Inka. Während Inka sehr gläubig ist, hat ihr Partner mit Religion nichts am Hut. Dennoch akzeptieren die beiden ihre Auffassung zu dem Thema und unterstützen sich gegenseitig. In Hannover bezieht Inka die Wohnung in der Bronsartstraße zunächst allein. Sie liegt aber ganz in der Nähe der Wohnung, in die ihr Partner 1 Jahr zuvor gezogen ist. In Hannover findet Inka schnell Anschluss bei der baptistischen Gemeinde. Dennoch soll sie gegenüber Freunden geäußert haben, sich in ihrer neuen Heimatstadt etwas einsam zu fühlen. Im Dezember 1999 bekommt sie dann den Heiratsantrag ihres zukünftigen Mannes. Diesen nimmt sie jedoch nicht sofort an. Sie nimmt sich 3 Tage Zeit, um ihre Entscheidung, insbesondere vor dem Hintergrund ihres unterschiedlichen Umgangs mit dem Thema Glaube, abzuwägen. Doch schließlich nimmt sie den Antrag an. Das Paar entscheidet sich dazu, am 24. Juni 2000 in einer kirchlichen Zeremonie, dafür aber außerhalb der Kirche im Freien zu heiraten. Als Kompromiss. Nach der Hochzeit führen die beiden ihre Haushalte zusammen und Inkas Mann zieht in ihre Wohnung in die Bronsartstraße ein. Das alles passiert etwa 6 Wochen, bevor Inka Köntges am 10. August mitten in Hannover für immer verschwindet. Den Abend des 9. August verbringt das Ehepaar Köntges zusammen. Inka telefoniert noch mit einer Freundin und verabredet sich für den morgigen Donnerstag mit ihr. Am Wochenende wollen die beiden mit ihren Ehemännern ins Kino gehen. Doch zu diesem Kinobesuch wird es nicht mehr kommen. Gegen 21 Uhr gehen Inka und ihr Mann ins Bett. Dieser wird später aussagen, Inke habe auch an diesem Abend, trotz des guten Gesprächs mit ihrem Universitätsprofessor, noch Sorgen bezüglich ihrer Arbeit geäußert. Die nachfolgende Darstellung basiert ebenfalls auf den Aussagen von Inkas Ehemann. Am nächsten Morgen, dem Tag von Inkas Verschwinden, habe das Paar gemeinsam gefrühstückt. Herr Köntges habe das Haus um kurz vor 8 Uhr morgens verlassen. Inke habe vorgehabt, kurz nach ihm mit dem Fahrrad loszufahren. Der Weg zur medizinischen Hochschule führt die Radfahrerin durch die Eilenriede, den größten Stadtwald Europas. Als Herr Köntges um etwa 17 Uhr wieder nach Hause kommt, sei Inka nicht da gewesen. Doch das verwundert ihn nicht. Zum einen arbeitet seine Frau oft länger, zum anderen hatte sie, wie bereits erwähnt, geplant, sich später am Tag noch mit einer Freundin zu treffen. Um etwa 20.30 Uhr ruft diese Freundin jedoch bei Inkas Mann an und fragt ihn, wo die junge Frau stecken würde. Herr Köntges winkt ab und sagt, Inka würde vermutlich wieder einmal länger im Labor arbeiten. Doch im Verlaufe des Abends wird auch er immer unruhiger und ruft Inkas Chef an. Dieser sagt ihm, dass Inka an diesem Tag nie zur Arbeit erschienen sei. In einem späteren NDR-Interview wird angemerkt, Inkas Chef könne sich nicht mehr an diesen Anruf erinnern. Allerdings habe Herr Köntges ihn an einem Nachmittag oder einem frühen Abend angerufen. An welchem Tag, wisse er jedoch nicht mehr genau. Daraufhin klingelt Herr Köntges bei den Nachbarn im Haus und fragt sie, ob sie wüssten, wo Inka sei. Doch niemand will die 29-jährige Biologin gesehen haben. Um 23 Uhr telefoniert Inkas Mann zunächst mit der Polizei. Er erkundigt sich, ob es eine zentrale Erfassung von Unfällen in der Region gebe, an die er sich wenden könnte, um sich auf diesem Wege nach seiner Frau zu erkundigen. Die Polizei verneint dies, woraufhin Herr Köntges selbst in den Krankenhäusern in der Umgebung anruft und fragt, ob seine Frau dort möglicherweise eingeliefert worden sei. Doch von Inka fehlt scheinbar jede Spur. Noch einmal ruft Herr Köntges um 12:30 in der Nacht bei der Freundin an, mit der Inka sich am 10. August eigentlich hätte treffen wollen. Doch nach wie vor ist Inka nicht dort erschienen. Gegen 1 Uhr nachts macht er sich auf den Weg zur Polizeiwache und meldet Inka Köntges offiziell als vermisst. Da Inka eine erwachsene Frau und zum Zeitpunkt der Vermisstenanzeige erst wenige Stunden verschwunden ist, ermittelt die Polizei zunächst nicht. Aus diesem Grund organisiert ihr Ehemann selbst zeitnah Suchaktionen. Gemeinsam mit einem Freund fährt er verschiedene Strecken in der Eilenriede ab. Auch am Bahnhof suchen die beiden nach Spuren von Inka. Inka reitet in ihrer Freizeit. Die Strecke zu dem Stall, den die 29-Jährige regelmäßig besucht, fährt Herr Köntges ebenfalls ab. Doch auch dieser Ansatz bleibt ohne Erfolg. Herr Köntges informiert Inkas Eltern, die sich auf den Weg nach Hannover machen und ihren Schwiegersohn bei der Suche nach ihrer Tochter unterstützen. Zu dritt telefonieren sie sämtliche Telefonnummern in Inkas Adressbuch ab. Gemeinsam mit Freunden und Arbeitskollegen suchen sie die Eilenriede ab. Die Suchgruppe hält sich an unterschiedlichen Wochentagen morgens in der Eilenriede auf, spricht Passanten an und hängt tausende von Inkas Mann angefertigte Suchplakate auf. Darauf ist Folgendes zu lesen. Inka Köntges wird seit dem 10.08.2000, 8 Uhr vermisst. Sie war auf dem Weg zur Medizinischen Hochschule Hannover. Der Weg führt sie mit dem Fahrrad von der Bronsatzstraße durch die Eilenriede über den Messerschnellweg, weiter durch die Schrebergärten von Großbuchholz zur Medizinischen Hochschule. Inka Köntges ist 1,69 Meter groß, hat dunkelblonde schulterlange Haare und blaue Augen. Sie ist mit einer dunkelblauen Jacke, die auffällige weiße Steppnähte hat, unterwegs. Sie trägt eine helle Jeans und schwarze Pumps, die mit bunten Stickereien verziert sind. Außerdem hat sie eine schwarze Umhängetasche aus Kunststoffgewebe bei sich. Das Damenfahrrad Marke Pegasus ist silbergrau mit schwarzem Gelsattel, der an der linken und rechten Seite leicht aufgerissen ist, schwarzen Kunststoffbremsgriffen, einer 5-Gang-Kettenschaltung und 28 Zoll Bereifung. Hinweise zu ihrem Aufenthalt nach dem 10.08.2000, 8 Uhr, werden von der Polizei oder von ihrem Mann entgegengenommen. Dazu sind die Telefonnummern der Polizei sowie von Inka Köntges Ehemann angegeben. Außerdem soll Inka laut Angaben ihres Mannes ihre EC-Karte, ihre Krankenkassenkarte, eine Bahncard, ihre Monatskarte für die U-Bahn, 300 Mark sowie die Lohnsteuerkarten von sich selbst und ihrem Mann dabei gehabt haben, da sie an diesem Tag den Wechsel ihrer Steuerklasse beantragen lassen wollte. Am 14. August startet auch von Seiten der Polizei eine große Suchaktion. Hundertschaften durchkämmen viermal die Eilenriede auf der Suche nach Inka Köntges und suchen das Gebiet umfangreich ab, inklusive der Gewässer und der Schrebergärten entlang der Eilenriede. Leider weiß man bis heute nicht mit absoluter Sicherheit, welche Strecke Inka an dem Tag ihres Verschwindens gewählt hat. Denn es gibt mehrere potenzielle Wege, die durch die Eilenriede zur medizinischen Hochschule führen. Und Inka probierte gern neue Radwege aus, um den Stadtwald besser kennenzulernen. Auch unabhängig von den Suchmaßnahmen der Polizei versucht Herr Köntges, möglichst viele Menschen für die Suche nach Inka zu sensibilisieren. Er wendet sich eigenständig an die Presse und schon bald wird deutschlandweit in Zeitungen und im Fernsehen berichtet. Auch das Internet nutzt Herr Köntges für die Suche nach seiner Ehefrau, was im Jahr 2000 noch lange keine Selbstverständlichkeit ist. Gemeinsam mit Inkas Eltern setzt ihr Ehemann eine Belohnung von 20.000 Euro aus, sollte jemand sachdienliche Hinweise zu Inkas Verbleib geben können. Doch mögliche Ansätze gibt es schon von Beginn an nur sehr vereinzelt. Am 7. August, 3 Tage vor Inkas Verschwinden, soll sich im Gebiet der Eilenriede ein Exhibitionist herumgetrieben haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn, kann jedoch keinen Zusammenhang zum Verschwinden von Inka herstellen. Auch ein verwahrlost aussehender Mann, der sich im Stadtwald herumgetrieben haben soll und einem Zeugen aufgefallen war, wird von der Polizei als möglicher Tatverdächtiger ausgeschlossen. Im Juli 2000 will eine Frau außerdem in der Eilenriede einen weißen Lieferwagen gesehen haben. 3 Männer hätten um den Wagen herumgestanden, wovon einer auf die Frau zugegangen sei. Er habe jedoch kehrt gemacht, als ein Radfahrer hinter der Frau aufgetaucht sei. Auch dieser Spur geht die Polizei nach, doch sie finden keinen Hinweis auf die Männer, das Auto oder einen Zusammenhang zum Fall Inka Köntges. Immer wieder gibt es rund um das Verschwinden von Inka Köntges kleine Anhaltspunkte, doch nur selten erweisen sie sich als wertvolle Puzzlestücke in diesem rätselhaften Fall. Am Wochenende nach Inkas Verschwinden meldet sich eine Zeugin und gibt an, ein rotes Haarband, welches Inka gehören könnte, in der Eilenriede gefunden zu haben. Als die Polizei diesem Hinweis nachgeht, ist das Haarband jedoch nicht mehr aufzufinden. Etwa 2 Wochen nach Inkas Verschwinden meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. Er glaubt Inka in einem Zeitungsartikel, in dem über das Verschwinden der jungen Biologin berichtet wurde, wiedererkannt zu haben. Der Zeuge sagt aus, er habe sich am Tag ihres Verschwindens um etwa 8.45 Uhr kurz mit Inka unterhalten. Inka habe ihn an der alten Waldschausee unweit der Ruth- und Klaus-Balsen-Brücke angesprochen. Von den Anwohnern wird diese Brücke auch als Schneckenbrücke bezeichnet. Sie verbindet die Stadtteile List, in dem Inka wohnt, mit dem Stadtteil Kleefeld. Inka habe den Zeugen gefragt, wie sie von der Schneckenbrücke aus zu ihrer Arbeit an der medizinischen Hochschule käme. Der Zeuge, der zu diesem Zeitpunkt selbst als Polizist arbeitet, beschreibt Inka den Weg recht genau und wundert sich noch darüber, dass Inka sich nach dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle erkundigt. Dem Zeugen werden Bilder verschiedener junger Frauen vorgelegt, um zu prüfen, ob er Inka unter diesen tatsächlich identifizieren kann. Und er erkennt sie wieder. Daraufhin wird das Gebiet rund um die Brücke genauestens abgesucht. Doch man findet weder Spuren von Inka noch von ihrem Fahrrad. Wenn Inka der Wegbeschreibung des Zeugen gefolgt wäre, hätte sie den Weg über die Schneckenbrücke genommen. Doch ob sie dies tatsächlich getan hat, ist nicht gesichert. Ein Mann, der an diesem Tag mit Malarbeiten an der Brücke beschäftigt war, kann sich nicht daran erinnern, an diesem Tag eine Person, auf die die Beschreibung von Inka Köntges zutrifft, gesehen zu haben. Ein weiterer Zeuge, der angibt, Inka und ihr Fahrrad am 10. August 2000 gesehen zu haben, kann sie, anders als der erste Zeuge, auf Fotos nicht erkennen. Doch es bleibt nicht nur bei Sichtungen. Ein anonymer Anrufer sorgt für viele weitere Fragen in dem ohnehin schon rätselhaften Fall. 2 Wochen nach Inkas Verschwinden gehen bei der Polizei einige merkwürdige Anrufe ein, etwa 500 an der Zahl. Immer wieder flüstert eine Stimme in das Telefon. Dabei sollen die Worte getötet, ich habe sie oder Inka, ich hab sie fallen. Danach brechen die Anrufe immer wieder ab. Zwar kann die Polizei die Nummer des Anrufers herausfinden, doch wie ihr wisst, ist der Stand der Technik im Jahr 2000 nicht mit dem heutigen vergleichbar. So heißt es später, die Daten zur Nummer seien bei Softwareumstellung des Anbieters verloren gegangen. Die Polizei nimmt sich vor, die Telefonnummer zu überwachen und zurückzuverfolgen. Doch genau ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Anrufe mehr. Das könnte mit einer Werbeaktion eines damaligen Telekommunikationsanbieters zusammenhängen. Dieser hatte kostenlose SIM-Karten verteilt, mit denen man 10 Tage lang kostenfrei telefonieren konnte. Danach hätte man einen Vertrag abschließen müssen. In diesem besonderen Fall läuft das Angebot aber wegen der Panne bei der Softwareumstellung für zahlreiche Nutzer noch einige Tage weiter. Am 15. Tag der Anrufe bei der Polizei und dem geplanten Start der Telefonüberwachung stoppen die Anrufe dann schließlich. Bis heute konnte der Anrufer nicht ausfindig gemacht werden. Ob jemand wirklich mehr über Inkas Verbleib wusste oder ob der Anrufer sich einen geschmacklosen Scherz erlaubte, werden wir wohl nie erfahren. Die Polizei prüft von Beginn an 2 verschiedene Szenarien. Szenario 1. Inka Köntges ist Opfer eines Verbrechens geworden. Szenario 2. Inka Köntges ist freiwillig untergetaucht. Gegen die zweite Variante mag auf den ersten Blick wenig sprechen. Jedoch wird immer wieder betont, wie ehrgeizig die junge Frau ist und wie viel Druck sie sich selbst gemacht hat. Außerdem soll sie lange kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern gehabt haben. In ihrer Jugend bekam Inka bereits psychologische Hilfe aufgrund von Schlafstörungen. In ihrer Jugend in Hamburg soll sie viel Zeit bei einer anderen Familie verbracht haben, zu der sie sich zu dieser Zeit eher zugehörig gefühlt haben soll als zu ihrer eigenen. Erst durch die Beziehung zu ihrem späteren Ehemann sei die Beziehung zwischen Inka und ihren Eltern wieder stabiler geworden. Zudem war Inka ja kurz vor ihrem Verschwinden länger wegen Erschöpfung krankgeschrieben. Vor dem Hintergrund von Inkas starken Glauben werden in diesem Zuge über 100 Klöster überprüft. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, dass die junge Baptistin sich dorthin zurückgezogen hätte. Doch auch dieser Ansatz führt zu keiner Spur in diesem rätselhaften Vermisstenfall. Die Ermittler und auch Inkas enge Familie glauben nach ihrem Verschwinden im August 2000, Inka Köntges sei einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Doch man kommt kaum über diese Annahme hinaus. Es gibt weder Spuren noch einen Ansatz dafür, was wirklich passiert sein könnte. Könnte Inka ein Zufallsopfer gewesen sein? Wurde Inka möglicherweise gezielt zum Opfer? Ein möglicher Zusammenhang zu dem Serienvergewaltiger Hans-Joachim B., der damals in der Presse das Balkonmonster genannt wird, wird überprüft. Im Zeitraum um Inkas Verschwinden herum begeht er zahlreiche Verbrechen an Frauen. Zunächst in Hamburg, später in Hannover. Doch für den Tag der Tat hat Hans-Joachim B. ein Alibi. Er scheidet als möglicher Täter also aus. Wie in vermissten Fällen üblich, wird auch Inkas unmittelbares Umfeld genauestens durchleuchtet. Auch ihr Mann wird 2-mal von der Polizei vernommen. Laut eigenen Angaben habe er auch auf freiwilliger Basis einer Wohnungsdurchsuchung zugestimmt. Auch die anderen Wohnungen im Wohnhaus in der Bronsartstraße seien kontrolliert worden. Jedoch habe es laut der Polizei nie einen fundierten Verdacht gegeben, Herr Köntges hätte etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun haben können. Im Zuge einer Staffel NDR 2 Täter unbekannt rollen Journalisten den Fall Inka Köntges noch einmal auf und sprechen 2015 mit einigen Zeuginnen und Zeugen, darunter auch 2 Nachbarinnen von Inka. Eine der beiden Nachbarinnen sagt im Gespräch mit dem Podcast-Host, sie habe Inka noch am Morgen des 10. August im Hof des Wohnhauses in der Bronsartstraße gesehen, um etwa 7:30. Sie könne sich deshalb so genau daran erinnern, weil sie sich noch flüchtig mit der jungen Frau unterhalten habe. Doch von dieser Sichtung von Inka steht nichts in den Ermittlungsakten der Polizei. Auch passt die Uhrzeit nicht zu dem bisher angenommenen Tagesablauf, den Herr Köntges geschildert hat. Dieser berichtet ja, er und Inka hätten noch gemeinsam gefrühstückt und sie sei noch zu Hause gewesen, als er gegen 8 Uhr am Morgen das Haus verlassen habe. Laut der Nachbarin wäre Inka aber schon eine halbe Stunde zuvor losgefahren. Bei der Aussage der Nachbarin muss man auch bedenken, dass diese Schilderung sich auf einen Tag bezieht, der zum Zeitpunkt des Interviews schon 15 Jahre vergangen war. Doch die Nachbarin ist der festen Überzeugung, Inka am Tag ihres Verschwindens um etwa 7:30, vielleicht auch gegen 8 Uhr, wie sie später relativiert, im Hof des Hauses getroffen zu haben. Die Schwester einer Nachbarin, die über den Köntges wohnte, sagt aus, sie habe in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2000 Geräusche vor der Wohnungstür von Inka und ihrem Mann gehört, als sei jemand gestolpert. Auch habe sie gehört, wie die Tür sich irgendwann nach Mitternacht geöffnet und wieder geschlossen habe. Zudem seien Geräusche auf der Treppe und schlurfende Schritte zu hören gewesen, die geklungen hätten, als seien mehrere Personen in der Wohnung der Köntges. Das würde nicht zu der Aussage von Herr Köntges passen, wonach das Ehepaar gegen 21 Uhr schlafen gegangen sei. Ein entscheidendes Detail spricht aber dagegen, dass diese Erinnerung sich wirklich in der Nacht vom 9. auf den 10. August abgespielt haben könnte. Die Schwester der Nachbarin erinnert sich weiter. Die Geräusche seien in der Nacht zu dem Tag zu hören gewesen, an dem Inkas Eltern in Hannover angekommen seien. Inkas Eltern kamen aber erst am 11. August. Folglich hätte die Zeugin die Geräusche vermutlich eher in der Nacht vom 10. auf den 11. August gehört. Und das würde wiederum Sinn ergeben. Denn in dieser Nacht war Herr Köntges ja noch wach und begann nach Inka zu suchen. Eine weitere Nachbarin soll damals behauptet haben, sie habe die Hochzeitsfotos des jungen Paares zerrissen in der Mülltonne gesehen. Ein anderer Nachbar bestätigt ebenfalls im Müll ein Foto der Köntges gesehen zu haben. Dies sei ihm merkwürdig erschienen. Schließlich war das Paar ja gerade erst frisch verheiratet gewesen. Möglicherweise war das allerdings einfach ein Überbleibsel der gebastelten Hochzeitskarten, die Inka und ihr Mann noch kurz vor ihrem Verschwinden verschickt hatten. Sehr interessant ist außerdem ein Hinweis, den zwei Zeuginnen bei der Polizei einreichen. Sie geben an, Inka Köntges noch nach ihrem Verschwinden in Oldenburg, der Stadt, in der sie studiert hatte, gesehen zu haben. Am 24. August meldet sich Inkas ehemalige Mitbewohnerin, die angibt, Inka zwei Tage zuvor, also am 22. August und damit 12 Tage nach ihrem Verschwinden in der Innenstadt von Oldenburg gesehen zu haben. Sie habe ein Fahrrad dabei gehabt und sei in Begleitung eines Mannes gewesen, mit dem sie sich unterhalten habe. Jedoch räumt die ehemalige Mitbewohnerin später ein, sie habe Inka noch mit einer anderen Frisur, als sie zuletzt trug, in Erinnerung. Außerdem gibt die Frau an, Inka an ihrer grünen Jacke erkannt zu haben. Diese hatte Inka am Tag ihres Verschwindens allerdings nicht an. Unabhängig davon gibt ein weiterer Zeuge an, er habe Inka möglicherweise am 23. August in Oldenburg gesehen. Sie habe ein Auto mit hannoverschen Kennzeichen gefahren. Die Fahrerin des Autos meldet sich jedoch bei der Polizei. Es ist nicht Inka Köntges. Die Theorie, Inka sei möglicherweise doch freiwillig untergetaucht, erhärtet sich nach diesen Zeugenmeldungen also nicht. Im Sommer 2000 herrscht in Hannover buntes Treiben. Auf dem Messegelände findet die Expo 2000 statt. Eine mehrmonatige Weltausstellung, die mehr als 18 Millionen Besucherinnen und Besucher in die niedersächsische Landeshauptstadt lockt. Einige vermuten, ein Besucher oder Mitarbeiter der Expo 2000 aus dem Ausland könnte etwas mit Inkas Verschwinden zu tun haben, was die Suche natürlich zusätzlich erschweren würde. Einen handfesten Anhaltspunkt gibt es dafür aber genauso wenig wie für die weit verbreitete Annahme, Inka sei mitsamt ihres Fahrrads in einen Lieferwagen gezerrt worden oder würde gefangen gehalten werden. Es fehlen einfach Hinweise, die eine Vermutung zuließen, was Inka Köntges zugestoßen sein könnte. Immer wieder wird Inka von Bekannten als etwas naiv und sehr gutgläubig beschrieben. Laut der Aussage des Zeugen soll sie in der Eilenriede nach dem Weg zur medizinischen Hochschule gefragt haben. Könnte es möglich sein, dass Inka danach noch eine weitere Person ansprach und womöglich sogar freiwillig in ein fremdes Auto stieg, um sich den Weg zeigen zu lassen? Inkas EC-Karte wurde nie wieder benutzt und weder ihre Kleidungsstücke noch ihre Umhängetasche oder ihr silbernes Fahrrad sind je wieder aufgetaucht. Einzig ein Schlüsselanhänger in Form einer kleinen Schildkröte wird gefunden. Inkas Ehemann stößt im Dezember 2000 in einem Hannoveraner Fundbüro auf den Anhänger. Jedoch passen die Schlüssel am dazugehörigen Schlüsselbund nicht zur Wohnung der Köntges. Zwar besitzt Inka den gleichen Schlüsselanhänger, doch der im Fundbüro abgegebene ist es nicht. Jahre nach Inkas Verschwinden soll Inkas Mutter einen anonymen Anruf erhalten haben. Am anderen Ende der Leitung habe niemand gesprochen. Dennoch sagte Inkas Mutter, sie habe spüren können, dass es ihre Tochter gewesen sei. Wäre es möglich, dass Inka tatsächlich untergetaucht ist und nach vielen Jahren kurz davor war, den Mut zusammenzunehmen, sich ihren Eltern wieder anzunähern? Leider bleibt diese Vermutung nicht mehr als eine Spekulation. Einen anonymen Hinweis erhält auch das Team des NDR-Podcasts nach der Ausstrahlung der ersten Folge im Jahr 2015. Ein anonymer Brief erreicht die Redaktion. In diesem Brief macht ein Informant auf einen der Schrebergärten aufmerksam, die Inka Köntges am Morgen ihres Verschwindens am 10. August 2000 passiert haben könnte. Darin heißt es, am Abend des 9. August habe in einem der Gärten eine Party stattgefunden, die sich bis zum Vormittag des 10. August gezogen habe. Unmittelbar nach Inkas Verschwinden habe der Besitzer ein Loch für die Betonierung einer Terrasse ausgehoben, obwohl sich auf dem kleinen Grundstück schon eine größere Terrasse befunden habe. Dies sei dem anonymen Informanten merkwürdig vorgekommen. Im Zuge der Recherchen des Podcasts werden die Ermittlungen 2015 noch einmal aufgenommen. Doch da es nach der Ausstrahlung des Podcasts keine weiteren Berichte über diesen Hinweis gab, lässt sich wohl davon ausgehen, dass dieser sich nicht als ermittlungsrelevant erweisen konnte. Am 13. Juni 2002 werden die Ermittlungen im Fall Inka Köntges eingestellt. Es gibt schlicht und ergreifend keine neuen Hinweise mehr, denen die Ermittler nachgehen könnten. Im Zuge dessen entschließt sich auch Herr Köntges dazu, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. 2005 lässt er sich von Inka Köntges scheiden und die Belohnung in Höhe von 20.000 Mark, die Inkas Eltern sowie Herr Köntges ausgelobt haben, wird zurückgezogen. Heute lebt Herr Köntges unter einem anderen Namen in einer neuen Stadt und ist wieder verheiratet. Im Jahr 2012, 12 Jahre nach ihrem Verschwinden, wird Inka Köntges schließlich durch ihre Familie für tot erklärt. Somit gilt der Tag ihres Verschwindens, also der 10. August 2000, als Todestag von Inka Köntges. Dennoch bleibt bis heute die große Ungewissheit, was Inka Köntges zugestoßen sein könnte. Wie sehr kann man sich auf die Schilderungen der Zeugen verlassen? Einzig der Zeuge in der Nähe der Schneckenbrücke, der Inka später über Fotos identifizieren konnte, könnte die 29-Jährige tatsächlich in der Eilenriede gesehen haben. Wenn seine Beobachtung stimmt, was passierte dann mit Inka? Fuhr sie wirklich über die Schneckenbrücke oder nahm sie einen anderen Weg? Wenn die Beobachtung nicht stimmen sollte, verließ Inka dann wirklich, wie von ihrem Ehemann vermutet, am Morgen die gemeinsame Wohnung, nachdem er bereits aufgebrochen war? Oder ist Inka möglicherweise schon in der Nähe der Bronsartstraße etwas zugestoßen? Manchmal gibt es in Fällen wie dem von Inka Köntges zahlreiche Hinweise und Puzzlestücke, fast schon zu viel, um sie zusammenzufügen zu können. In diesem Fall ist das nicht so. Was wir wissen, sind kaum mehr als kleine Schnipsel, die sich beim besten Willen nicht zu einem schlüssigen Gesamtbild zusammenfügen lassen. Es gibt keine Anhaltspunkte. Nicht für ein Verbrechen, nicht für einen Unfall und nicht für ein freiwilliges Verschwinden. Stattdessen bleibt weiterhin die über allem schwebende Frage: Was ist Inka Köntges am 10. August 2000 zugestoßen? Auch wenn Inka mittlerweile für tot erklärt wurde und es keine neuen Anhaltspunkte in diesem Fall gibt, hoffe ich, mit diesem Video dazu beitragen zu können, dass sie nicht in Vergessenheit gerät. Denn irgendwo gibt es immer ein bisschen Hoffnung. Vielleicht habt ihr schon einmal von dem Fall Petra P. gehört. Dazu habe ich auf meinem Zweitkanal Insolito Crime News ein Video hochgeladen. Petra P. war über 30 Jahre lang verschwunden, bereits für tot erklärt, bis sich eines Tages herausstellte, dass sie untergetaucht war und ihr eigenes Verschwinden sorgfältig durchgeplant hatte. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, klickt einfach jetzt auf das Pop-up oben rechts im Bild. Haltet ihr so etwas auch im Fall von Inka Köntges für möglich? Glaubt ihr, dass die junge Biologin freiwillig verschwunden sein könnte oder eher, dass sie einem Verbrechen zum Opfer fiel? Unabhängig davon hoffe ich für alle Angehörigen von Inka, dass sie eines Tages doch noch eine Antwort auf ihre Frage nach dem Warum bekommen werden. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es wie auch schon am Anfang nicht viel zu sagen, außer dass ich euch einen schönen Tag wünsche. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche Montag. Ciao.